Inforadio Podcast.
Wir haben Sie in dieser Woche dazu aufgerufen, uns Ihre Fragen zum Impfen zu schicken. Auch bei der Verkündung des jetzt nochmal verschärften Lockdowns hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller ja immer wieder auf die Doppelstrategie hingewiesen, dass man jetzt eben auch schnell beim Impfen weiterkommen müsse. Da gibt es offenbar noch viele offene Fragen, zumindest haben wir viele Zuschriften bekommen und einige dieser Fragen, vor allem die medizinischen, die kann ich jetzt mit einer Expertin besprechen, mit Eva Hummers nämlich, die als Allgemeinmedizinerin Mitglied der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut ist und an der Uni Göttingen das Institut für Allgemeinmedizin leitet. Guten Morgen, Frau Hummers.
Guten Morgen.
Was einige unserer Hörer interessiert, dazu kamen mehrere Fragen, das ist, wie die Diskussion um die zweite Impfdosis zu bewerten ist. Da prüft das Gesundheitsministerium ja im Moment, ob man diese zweite Spritze weiter hinauszögern kann, um dann eben in der gewonnenen Zeit mehr Menschen die erste Spritze geben zu können. Ist das ratsam, fragen sich unsere Hörer, was sagen Sie?
Ja, das ist eine Abwägung von Nutzen und Risiken. Man kann die zweite Dosis immer herauszögern. Die Frage ist nur, was macht man damit oder was richtet man damit an, böse gesagt. Und dafür gibt es noch relativ wenig Daten, weil die Studien, die mit dem Impfstoff gemacht wurden oder die große Studie ja ziemlich genau diesen Abstand von 21 Tagen vorgegeben hat. Und wir wissen, dass man die beste Schutzwirkung erreichen kann, wenn man diesen Abstand einhält. Nun ist es schon so, dass auch nach der ersten Impfung eine durchaus bedeutsame Schutzwirkung auftritt, sodass eben die Tatsache abgewogen werden muss, ob man mehr Menschen diesen Schutz zukommen lassen will, wissend, dass er dann für die Zwischenzeit vielleicht nicht ganz so gut ist, als wenn man diesen 3 Wochen Abstand einhält. Abgedeckt durch die Studie wäre ein Abstand bis zu 6 Wochen. Also das haben die noch als vollständig geimpft betrachtet. Wenn man darüber hinausgeht, dann bewegt man sich quasi im Spekulationsraum. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, man könnte das Problem ein bisschen vertagen und hoffen, dass man innerhalb von 6 Wochen genügend Impfstoffnachschub kriegt, um dann auch die Zweitdosen zu verimpfen.
Ja.
Dann hätte man anfangs mehr Leute geschützt. Ganz unvernünftig ist das nicht.
Neben dem Impfstoff von BioNTech sollen ja demnächst auch weitere zugelassen werden von der Firma Moderna und AstraZeneca. Frau Simon, unsere Hörerin, die möchte gerne wissen, wie sich der Impfstoff von AstraZeneca von den mRNA-Impfstoffen der beiden anderen Firmen unterscheidet, weil sie sich da an eher negativ klingende Meldungen in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff erinnert.
Ja, der AstraZeneca-Impfstoff ist ja in Europa noch nicht im Zulassungsverfahren. Er wird bisher ja bewertet in einem Rolling Review von der EMA und es ist ein völlig anderes Impfstoffprinzip. Die beiden anderen sind sich recht ähnlich, die mRNA-Impfstoffe, und der AstraZeneca-Impfstoff ist ein Vektorimpfstoff. Das heißt, da wurden Bestandteile des Coronavirus auf einen anderen abgeschwächten Virus obendrauf gepackt. Das ist ein Affen-Adenovirus, also ein Virus, was bei Schimpansen Erkältungen auslösen würde. Und der dient quasi als Träger für die Coronavirus-Bestandteile. Und wird Huckepack gepackt, also ein völlig anderes Prinzip, was es zwar bei einigen Impfstoffen schon gibt, also es ist kein völlig neues Prinzip, was aber eben dadurch, dass im Prinzip 2 Viren enthalten sind im Impfstoff, grundsätzlich auch etwas ist, was man gut beobachten muss.
Gibt es da zum Beispiel andere Nebenwirkungen?
Das wäre durchaus denkbar, weil eine der Fragen nach Nebenwirkungen ist dann, wie viele Menschen sind mit dem Trägervirus schon in Kontakt gekommen. Darum hat man einen vom Affen genommen, weil den möglicherweise wenige Menschen oder wahrscheinlich wenige Menschen bisher schon hatten. Aber eine Möglichkeit ist, dass Antikörper gegen den Trägervirus bestehen, die dann den Impfstoff neutralisieren, bevor er wirken konnte, zum Beispiel. So etwas ist möglich. Oder eben auch, dass Reaktionen auf das Trägervirus auftreten, vielleicht eher nicht, aber vor allen Dingen diese doppelte Reaktion, die dann auftritt.
Nebenwirkungen sind ein großer Aspekt bei den Fragen unserer Hörer und Hörerinnen. Was lässt sich da generell zu sagen? Also welche Nebenwirkungen haben diese Impfungen?
Was wir von dem hier zugelassenen BioNTech-Impfstoff wissen, und das wird bei dem Moderna-Impfstoff nach vorliegenden Daten nicht anders sein, ist, dass viele Impfreaktionen auftreten. Das sind unangenehme, aber ungefährliche Nebenwirkungen, nämlich dass gerade etwas jüngere Menschen einige Tage nach der Impfung ja, grippeähnliche Symptome bekommen. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Schmerzen an der Einstichstelle. Das ist ungefährlich und das geht vorbei. Das zeigt ja auch, dass der Körper sich mit dem Wirkstoff auseinandersetzt. Das soll er ja. Aber es ist häufig. Seltene oder möglicherweise gefährlichere Nebenwirkungen sind in den Impfstoffstudien zu den beiden mRNA-Impfstoffen sehr selten aufgetreten. Aber wir haben halt noch keine Langzeitdaten dazu.
Daran anschließt sich eine Frage, die auch sehr häufig aufgetaucht ist in den Zuschriften, nämlich ob man, wenn dann irgendwann mehrere Impfstoffe zugelassen sind, Sie haben ja gesagt, AstraZeneca befindet sich gerade im Zulassungsverfahren bei der Europäischen Medizinagentur, wenn mehrere Impfstoffe zugelassen sind, ob man sich dann den Impfstoff aussuchen kann?
Da wird man sehen müssen, was dann da für Daten für vorliegen. Ich sag mal, wenn wir irgendwann so viel davon haben und so viel davon wissen, dass die quasi beim Arzt im Kühlschrank liegen oder im Gefrierfach, dann wird man das möglicherweise können. Was vor allen Dingen aber stattfinden wird, ist, dass die STIKO die Impfstoffe differenziert bewerten wird. Also auch sagen wird, dieser ist vielleicht eher für diese Situation geeignet und jener ist vielleicht eher für folgende Situation geeignet.
Die STIKO,
Ständige Impfkommission, genau. Am Robert-Koch-Institut. Und man wird die jeweiligen Zulassungen beachten müssen, ob die Impfstoffe für alle Menschen in gleicher Weise zugelassen sind. Denn nur dann könnte man es theoretisch aussuchen.
Und im Moment sind die Impfstoffe ja nicht für Kinder zugelassen. Auch ein Thema, was unsere Hörer beschäftigt. Oksana Paul zum Beispiel hat uns geschrieben, dass ihr 9-jähriger Sohn Risikopatient ist und deswegen gemeinsam mit seiner Schwester seit Monaten in der Isolation und dementsprechend hoffnungsvoll hat diese Familie auf eine mögliche Impfung gewartet. Jetzt ist er aber ja nicht für Kinder zugelassen, der Impfstoff von BioNTech, und sie fragt, ob es da irgendwelche Möglichkeiten der Ausnahmen gibt, wenn denn das Risiko einer Erkrankung so viel höher wäre als mögliche Nebenwirkungen.
Das ist tatsächlich im Moment nicht vorgesehen. Ich erkläre es mal, weil der Impfstoff überhaupt nicht an Kindern erprobt wurde. Was auch irgendwo logisch ist, wenn man ein ganz neues Arzneimittel oder einen ganz neuen Impfstoff hat, fängt man nicht als erstes Studien bei Kindern an. Das ist üblich so, weil man da besondere Sicherheitsvorkehrungen walten lässt. Und somit weiß man letztlich gar nicht, ob dieser Impfstoff bei Kindern wirkt und ob dieser Impfstoff bei Kindern sicher ist, ähnlich sicher ist wie bei Erwachsenen. Das heißt, man hätte dort ein sehr hohes Risiko, weswegen es bisher eben heißt, Personen ab 16 Jahren, weil die waren in den Studien. Es waren einige wenige Kinder auch in der BioNTech-Studie eingeschlossen oder reingeraten, sag ich mal. Aber das sind so wenig, dass wir im Prinzip sagen müssen, wir bewegen uns da völlig im luftleeren Raum, im Unbekannten. Und das Risiko möchte man nicht eingehen. Zumal man weiß, dass das Risiko einer Erkrankung ganz stark mit dem Alter korreliert. Also der eine ganz wichtige Risikofaktor für Covid-19, für eine schwere Erkrankung oder für Tod an der Krankheit, ist das Lebensalter. Dahinter treten alle Vorerkrankungen sehr weit zurück.
Ein anderer Aspekt.
Deswegen würde ich doch da nicht zu Experimenten raten.
Ja, wollte Sie nicht unterbrechen, aber ein anderer Aspekt, der unsere Hörer interessiert, ist, wie lange die Impfung wirkt. Ein Hörer fragt, ob man dann ähnlich wie bei der Grippeimpfung jedes Jahr neu geimpft werden muss.
Da muss man wirklich sagen, das wissen wir im Moment noch nicht. Und das ist eigentlich auch logisch, dass man das noch nicht weiß, weil es weder die Erkrankung noch die Impfstoffe ausreichend lange gibt. Wir haben jetzt Covid-19 seit einem Jahr. Wir wissen auch noch nicht, wie lange die natürliche Immunität nach einer Erkrankung anhält. Und der Impfstoff ist jetzt seit einem guten halben Jahr in größerem Rahmen in Studien. Da wird man diese Zeit abwarten müssen. Es ist ganz gut denkbar, dass das häufiger nachgeimpft werden wird muss, einfach weil sich ja auch das Virus ändert. Aber wir wissen es nicht und es gibt leider auch keine Möglichkeit, das mal schnell rauszufinden. Das wird man abwarten müssen und beobachten müssen.
Inforadio Podcast.